Hallihallo, hier sind die Campermen. Ihr habt also das richtige Programm eingeschaltet. Ja, auch im Winter sind wir hier für euch da, denn warum soll man nur von O bis O, also von Ostern bis Oktober campen? Nee, wir campen das ganze Jahr durch. Und wir haben uns mal überlegt, dass wir in den letzten 6 Jahren an so vielen Stellen schon waren und mit so vielen spannenden Menschen gesprochen haben. Das wäre doch schade, wenn man das vergisst. Und wir haben tatsächlich so viele ganz bekannte Persönlichkeiten am Mikrofon gehabt und die möchten wir gerne mal wieder aus dem Archiv kramen und euch hier in den nächsten Wochen vorstellen, diese Gespräche nochmal ans Ohr bringen. In dieser Folge ist Joja Wendt bei uns zu Gast. Der Pianist ist ein wirkliches Unikum. Er spielt, wo er nur kann und Genres sind ihm egal und er spielt auf der ganzen Welt. Sein Herz schlägt aber natürlich für Hamburg. Er ist Hamburger und auch gerne im Norden unterwegs. Zum Beispiel fährt er zum Kiten in die Nordsee. Und ja, er spielt überall, wo er darf. In großen Clubs, in der Elfi oder eben halt auf der ganzen Welt. Oder in seinem Bulli, da hat er nämlich ein Piano einbauen lassen. Diese und noch viel mehr Geschichten erzählt er in dieser Folge. Er wollte gar nicht mehr aufhören, wir auch nicht. Und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen, wenn wir gemeinsam irgendwo gemeinsam campen und dann ein bisschen Musik machen, dazu tanzen und einfach, ja, ihm einfach zuhören. So wie ihr jetzt. Also von daher, freut euch auf diese Folge. Sie hat Spaß gemacht zu produzieren und mir jetzt auch nochmal beim Zurechtschneiden. Und ich werde sie immer wieder hören. Ihr auch? Also viel Spaß.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Ich freue mich total, Joja, dass du heute bei uns zu Gast bist und ich weiß gar nicht genau, was für Attribute man dir jetzt irgendwie alles erstmal im Vorwege erzählen muss. Also erstmal herzlich willkommen bei Camperman.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja irgendwie in Hamburg, nicht nur in Hamburg, aber auch in Hamburg irgendwas wie so eine Institution. Du hast irgendwie hier, glaube ich, die ganze Clubszene in den 80er Jahren aufgemischt. Du hast irgendwie mit Otto zusammengearbeitet. Du hast, du füllst die Hallen. Du machst, bist ein quasi echten Sohn Hamburgs, beziehungsweise mit 2 anderen zusammen die Söhne Hamburgs. Du bist nur unterwegs, aber eben halt nicht nur in Hamburg, sondern irgendwie, ja, bist auf der ganzen Welt unterwegs und spielst mit den Größten auf großen Bühnen. Aber warum du eigentlich hier bist, du spielst auch auf der kleinsten Konzertbühne der Welt, würde ich mal sagen. Du bist Camper.
Ich bin Camper, also ich bin leidenschaftlicher Camper tatsächlich. Und auf den Wagen, auf den du ansprichst, der kleinste Konzertsaal der Welt, der ist schon in den 80er Jahren entstanden übrigens. Da habe ich vom Freund meiner Mutter einen alten, heruntergekommenen T2-Bulli mir geschenkt bekommen und habe da hinter die Vordersätze ein Klavier reingestellt. Und damit war ich eben maximal flexibel, konnte überall spielen, konnte Leute einladen, konnte für die spielen, konnte, wir sind damals auf die Mönckebergstraße gefahren, hier Einkaufsstraße in Hamburg, und haben das Klavier ausgeladen und haben ja gespielt für die Leute. Also das war natürlich großartig. Und da ist eben die Idee entstanden, jetzt für dieses Format, was wir gerade machen, der kleinste Konzertsaal der Welt.
Jojas Bully Talk, davon sprichst du, ne? Das heißt, dieses schöne Fernsehformat. Ich habe ja jetzt das mit Bastian Pastewka gesehen und sowas. Du spielst ja nicht alleine. Du spielst ja auch mit anderen Leuten oder unterhältst dich mit anderen, fährst mit anderen Leuten. Aber ich möchte mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also dieser Bully, von dem du sagst, ein Klavier da reinzubauen, das macht man ja nicht einfach mal so. Also erstmal, was für ein Flügel oder Klavier ist das? Und wie macht man das? Muss man den Wagen verstärken, damit das überhaupt alles funktioniert, auch während der Fahrt? Wie läuft das?
Das sind ja von Haus aus, sind das ja Transportautos, ne? Also der T2-Bulli, der war dafür ausgelegt, dass er ein bisschen was Zuladung hatte. Und dann habe ich ein kleines Klavier gefunden tatsächlich. Was war das? Ich glaube, ich weiß gar nicht, was für eine Marke. Irgendeine englische Marke. Und damals haben die Engländer so kleine Klaviere gebaut, die dann auch transportmäßig irgendwo untergebracht werden konnten und so. Und das passte genau hinter die Vordersitze. Und das klang auch noch gut. Und das hat auch noch die Werksstimmung, wenn du so willst. Habe ich nie gestimmt. Klingt natürlich entsprechend. Aber es war einfach toll, dann sozusagen damit loszurocken und loszufahren. Und inzwischen ist es allerdings so, dass die Jahre sind ins Land gegangen. Der T2-Bulli hat es nicht geschafft. Den irgendwann hat die Witterung ihm zu sehr zugesetzt. Und dann habe ich vor ein paar Jahren nochmal sozusagen mit einem romantischen Auge auf die damalige Zeit geblickt und habe gedacht, so ein Ding müsste nochmal her. Und dann bin ich in die Wüste von Arizona, da habe ich noch so einen Boliden gefunden, so einen alten T2-Boliden, der eben nicht verrostet war, weil da eben nur Sonne ist. Dafür waren aber alle Dichtungen und so weiter, alles kaputt, alles. Man kann sich vorstellen, die Sonne hat das alles zerfressen. Der hatte auch gar keinen Motor mehr. Aber der Bolide war noch da, also das reine Chassis. Und das war ungeschweißt. Und dann haben wir den hierher geholt und haben den also mit viel Liebe wieder aufgearbeitet, sodass ein Original T2-Bulli geworden ist. Und dann hat die Firma Steinway, die ja sozusagen die Klavierfirma hier vor Ort einerseits, aber auch ein großartiger Partner weltweit für mich, andererseits ist ein Klavier, es gibt kein Steinway-Klavier, muss man sagen, was da reinpasst, ein Klavier extra customized hat, so dass es hinter die Vordersitze packt, passt wieder. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein T2-Bulli nagelneu aufgebaut, so dass man auch drin pennen kann und schlafen kann, mit einem Klavier drin, mit einem richtigen akustischen Steinway-Klavier.
Fantastisch. Wenn man mit Steinway zusammenarbeitet, und du bist ja nun auch ein sehr bekannter und auch anspruchsvoller Musiker, du machst ja auch viel Klassik, hat es da noch Modifikationen gegeben, um diesen Sound optimal zu machen, oder hast du gesagt, nein, das machen wir so wie damals, einfach nur rein?
Ja, nee, das ist ja, du, ein Steinway-Klavier hat ja von Haus aus schon eine ganz andere Qualität als das alte englische Ding, was ich hatte. Es gibt es übrigens immer noch. Und ich habe tatsächlich, weil jetzt, Entschuldigung, dass dadurch, dass dieser Bus jetzt sozusagen für die Fernsehproduktion eigentlich belegt ist, musste ich mir noch ein T4 dazu nehmen jetzt. Also das heißt, ich habe noch ein T4. Da steht jetzt das alte englische Klavier drin. Und den habe ich aber möglichst, ich weiß nicht, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ja.
Weil Camping hat ja nicht nur schöne Seiten, sondern auch Risiken. Und da habe ich diesen ganzen Bus, wollen wir da jetzt schon drüber reden?
Ja, leg los. Hau rein.
Ich habe mir ein T4 gezielt ausgesucht. Und zwar ist das ein Werkstattwagen gewesen mit Rückwand, die ich dann rausgetrennt habe. Und dem du von außen, und da hatte oben eine große, ein großes Dach mit einem Gepäckträger drauf und so, wie im Werkstattautos das haben, und kein Fenster hinten. Und das habe ich mir extra gezielt ausgesucht, weil das neue Stichwort ist ja Stealth Camping. Mhm. Das heißt, unter dem Radar wird gecampt, so dass die Leute nicht merken von außen, dass es überhaupt ein Camper ist, sondern es sieht aus wie ein Werkstattauto.
Da stehen noch Rohre Meier an der Seite dann wahrscheinlich drauf oder sowas.
Rohre, ja, ich hätte schon gesagt, Trockenbau Kasalek oder so, müsste da drauf. Ne? Das kann ich tatsächlich noch machen, der ist ganz weiß und ich könnte noch irgendwie so einen coolen Schriftzug da drauf, nach dem Motto, genau, das war auch die Idee. Aber wenn du die Tür aufmachst, ist es halt von innen 1A und super, und man fühlt sich wohl und das ist großartig. Und ich habe die einzigen Fenster, die ich da eingebaut habe, sind hinten sozusagen, so dass man glauben könnte, dass es noch dazugehört. Und oben habe ich eine Lüftungsklappe drin, ne, mit Frischluftzufuhr.
So,
ansonsten sieht man von außen nichts an.
Und jetzt die Frage, wenn man sowas macht, hat man ja einen Plan. Wann war das letzte Mal Stealth-Camping?
Also, ich habe so eine Jungstruppe, mit der wir immer losfahren. Und da ist das übrigens auch entstanden. Wir waren auf Sardinien.
Yeah.
Ja, Sardinien ist super, super schön, aber die Dinger werden da geklaut wie nichts. Unser Kumpel ist der T4 da geklaut worden, tatsächlich. Ne? Und da kriegst du auch nichts wieder und so gar nicht. Ne? Und dann war von dem anderen Kumpel, der auch ein T4 hat, die Tochter nochmal da, und da ist der Wagen zweimal aufgebrochen worden, und nur durch, sag mal, verschiedene Sicherungsmaßnahmen konnten die den nicht auch mitnehmen. Und wir haben uns auch inzwischen schlau gemacht. Auf Sardinien gibt es so richtige Banden, richtige Gruppen, die am Hafen schon, wenn die Autos auf die Insel rollen, in Olbia schon sehen, ah, der könnte es sein, der wird ganz gezielt gefolgt und dann einfach zugeschlagen, wenn die Herrschaften nicht da sind. Mhm. Und deswegen muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Man hört ja auch mal sowas aus Skandinavien und so, wo dann Leute ausgeraubt werden.
Genau.
Klar, die Leute wissen, also diejenigen, die das professionell betreiben, wissen natürlich, dass da zu holen ist, weil die Leute alle das mithaben. Mhm. Und insofern ist das jetzt so ein bisschen mein Konzept geworden. Gar nicht so zu tun, als ob man campt, sondern einfach mit dem Auto zu fahren, was nicht als Camper zu erkennen ist. Aber wie gesagt, wir machen Sardinien. Ich mache natürlich auch viel, weil ich begeisterter Kitesurfer bin, Richtung Dänemark und auch hier in Deutschland. Und ich habe auch schon vorgehabt, meine Tournee mit dem Camper zu machen und gar nicht ans Hotel zu gehen.
Das ist natürlich, du fährst mit einer Entourage, das heißt also, wie ist denn, klar, Bühnentechniker oder sowas, sind das immer Leute vor Ort, das heißt also, kannst du das auch ohne Probleme machen, oder ist es dann irgendwie so ein Systemsprenger, wo du sagst, so, nee, ich fahre in meinem Camper und ihr fahrt mal schön im Tourbus, oder wie läuft sowas denn ab?
Ja, das hat, wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgezogen. Mhm. Also im Moment ist es so, dass die Crew zusammenfährt. Wir sind auch eine kleine, überschaubare Crew, jetzt nicht so Solist. Aber wir sind, mit 6 Leuten unterwegs. Mhm. Und die und die sind natürlich mit ihren Sprintern und zum Teil haben die auch mit ihren Sprintern, musst du dir vorstellen, ne?
Also ja, super.
Die haben ja sozusagen dann auch jetzt das Klavier mit immer, ich habe ja mein eigenen Flügel dabei und dann so. Also das ist ja für gerade für Leute, die auf Tour sind, ist das ja gang und gäbe, auch im Auto zu pennen.
Aber Stealth-Mode nochmal. Also wenn du denn mit deinem getarnten Wagen auf Sardinien unterwegs bist, also fährst du denn auf Plätze, auf Campingplätze oder stellst dich schön an den Strand hier, was weiß ich, in Orosei oder irgendwie Costa Verde oder was machst du?
Also es gibt ja, gerade in solchen Ländern gibt es ja erstmal, es gibt eine Mega-App, die heißt Park for Night. Ich weiß, ihr kennt ja wahrscheinlich auch alle. Es gibt überhaupt verschiedenste Apps inzwischen, die das anbieten, die dann auch sagen, wo man stehen kann, wo man auch offiziell stehen kann, wo man mit Leuten Kontakt geht, auch Privatleuten, die das erlauben, dass man auf ihrem Land bleibt. Das finde ich immer am angenehmsten tatsächlich. Schön ist es natürlich wild, irgendwo ein Parkplatz am Meer. Das ist natürlich die romantische Vorstellung von allen. Das haben wir auch ein paar Mal gehabt. Und wenn man dann so Fazilitäten haben will, geht man dann auch mal auf den Campingplatz. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so einen Butzenscheiben-Campingplatz findet. Die Klientel kann schon sehr mühsam sein, ich da, wenn du so Blockwart hast. Aufpasst, dass du den Wagen wirklich die Zentimeter richtig auf dem Platz geparkt hast. Und das haben wir auch schon erlebt, ne? Dass dann also, ne, weil die da seit 40 Jahren hinfahren und da steht man nun mal in Fahrtrichtung und nicht andersrum oder so Scheiß. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist das eigentlich so eine Gemengelage zwischen Wildcampen, also wild in Anführungszeichen natürlich, und auf dem Campingplatz.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr dann in eurer Gruppe, also du fährst ja auch mit Jungs dann da runter, sagtest du, wenn ihr da seid und auf dem Platz seid, wo vielleicht nur halb wild ist oder sowas. Und da kommen dann so Jungs und da steht dann, einige Leute gucken ja auch in Fahrzeuge rein, da sieht man Spiegel, selbst immer so ein Klavier. Und selbst wenn man dich jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt hat, spätestens dann denkt man, was ist denn da los? Wirst du oft angesprochen auf das, was du machst und vielleicht auch eben halt dann so, Mensch, du bist doch der Pianist aus Hamburg. Also, passiert das häufig?
Ja, das kommt schon häufig vor. Also wir machen das ja auch so, dass wir ganz offensiv dann Fenster auf, Schiebetür auf und dann spiele ich einfach. Ne? Nach dem Motto, das haben wir zum Beispiel auf der Fähre, auf dem Weg zur Fähre, ne? Dann stehen da, ganz viele Autos in der Reihe und ich mache die Tür auf und spiele. Dann bildet sich natürlich riesen Traum, weil die warten eh. Und dann auch der Ticket-Typ, der dann das Ticket sagt, hey, das hat er hier noch nie erlebt, das ist so schön. Musik verbindet da eben auch. Ne? Ja. Und wenn da mal einer spielt, ich meine, wer hat denn ein akustisches Klavier dabei? Das ist also wirklich völlig hirnrissig. Und dann spielt er dann auch noch da und so. Und das ist, muss man sagen, immer eine schöne Atmosphäre und auch so ein Icebreaker. Ja. Und dann hast du immer eine Traube von Leuten, kommst ins Gespräch, die erzählen dann, ja, wir fahren da hinter. Weißt du, das ist einfach eine schöne Sache. Auch im Campingplatz genauso. Ne? Und viele Kinder auch, ne? Dann kommen die Eltern mit ihren Kindern und guck doch mal und so weiter. Das ist einfach eine schöne Sache mit dem Klavier. Das kann ich wirklich sagen. Und ein paar Leute die haben gesagt, ja, wir kennen dich doch vom Konzert da und wir haben doch, ne, dann haben wir dich immer da gesehen und so weiter. Hauptsächlich Deutsche, muss man sagen. Aber ich habe auch schon ein internationales Publikum da gehabt, die dann zu mir einfach in Konzerte gereist, mich einfach besucht haben, weil sie mich da auf dem Campingplatz gesehen haben. Also das ist einfach, wie gesagt, eine schöne Sache und es macht keiner. Und das macht die Sache so besonders.
Das ist super schön. Ich hatte mal das Vergnügen, dich in Hamburg in der Leishalle zu sehen und du hast mich nachhaltig beeindruckt mit der Art und Weise, wie du dein Publikum mit auf die Reise nimmst. Und du bist ja nur mit deinem Klavier und deinem Bus oder deinen Bussen auf Reisen. Wann gibt es denn, wenn Julia Wendt mal von der Bühne kommt und da wirklich alle entertained hat, jetzt auch auf Reisen das Klavier anklingt, wann gibt es denn mal einen Moment, wo du dich zurückziehst? Wo kommst du denn mal in so eine Reflexionsphase zur Ruhe?
Ich bin so ein Typ, der ständig unterwegs ist und ständig sich neue Sachen überlegt. Also wenn man so einen Job hat wie ich, dann kommst du nicht zur Ruhe. Es dreht sich alles irgendwie darum. Was ich mache, ist viel Sport. Da komme ich wirklich runter. Ne? Ich spiele nach wie vor hier im Verein Tischtennis und bin jetzt auch bei den Senioren-Weltmeisterschaften im Oman im Januar und spiele da und nehme das, also gerade die Covid-Zeit habe ich hier mit meinen Kumpels hier im Studio jeden Tag Tischtennis gespielt, was natürlich mega war.
Welchen Belag spielst du?
Ich bin Butterfly, Kennedy Bursche, wieso du auch?
Oder ja, was? Nee, Butterfly, Tekkiness und Striver, ne? So die alte Schule, genau.
Ja, das sind ja die Grip-Belege, die du hast.
Ach, du hast Noppen?
Nee. Das ist schon Grip auch, was ich spiele, aber Tekken ist bekannt dafür, dass er sehr viel Grip hatte.
Ja. Wegschnippeln, ne? wenn man.
Da gab es mal eine Zeit, Tekken ist Feind. Da hattest du auf der einen Seite einen schwarzen Tekken, auf der anderen Seite einen schwarzen Noppenbelag. Und damit hat er eigentlich bei Hügel alle angeschissen und ist deutscher Meister geworden. Aber Tekkenis ist schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es gibt.
Den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, hast recht. Dann gab es noch Tornado in Gelb. Das war dann angeblich der schnellste mit am meisten Grip. Ja.
Also ich habe Tischtennis immer Runde mit Schulbuch gespielt.
Ja.
Ja, genau. Du, Tischtennis ist auch wahnsinnig en vogue wieder. Also wenn du jetzt nach Berlin fährst und so, da gibt es überall diese Ping-Pong-Läden, ne, wo Runde gespielt wird. Und alle Leute spielen Tischtennis. Gerade zu Covid war Tischtennis eine Riesensache.
Total.
Übrigens weltweit. Ne? Ja. Also in New York, in Singapur waren alle Tische ausverkauft, weil die Leute sich das zu Hause hingestellt haben und Tischtennis gespielt haben.
Ja, oder man lässt eben halt Profis auf seinem Flügel spielen. Das kann man ja auch machen. Ne? Also das ist ja schon vorgekommen.
Ja. Aber wie gesagt, Sport ist eine Sache. Kitesurfen, und da kommt ja das Campen wieder ins Spiel. Und wenn man Outdoor, gerade diese ganzen Outdoor-Sportarten, dann bin ich begeisterter Skiläufer. Das habe ich übrigens früher auch gemacht im Camper, sage ich euch. Ich hatte früher mit meinem T2-Bulli, habe ich immer Freundinnen irgendwo im Skiurlaub besucht und habe mich dann auch hingestellt und mit einem Heizlüfter mit dem Bus beheizt. Ja. Und dann, ey, das, wie man früher drauf war, ne? Ja. Ich hatte gar keine Standheizung.
War denn dein Bulli, den du damals hattest, so deine erste Campingerfahrung? Oder bist du schon als Zelter, als Pfadfinder oder sowas irgendwie schon immer angefixt gewesen?
Nee, das ist sozusagen mit dem Musikmachen hatte ich auch zwei Leute, die auch jeweils einen Camper hatten. Und der eine war Gitarrist und Sänger, der spielt jetzt bei Klaus und Klaus, und der andere ist Bassist und hat auch verschiedene Bands hier in Hamburg gespielt. Und waren früher die Gruppe 8 to the Bar, also 8 Schläge pro Takt, war die Bezeichnung für Boogie Woogie. Damals sind wir einfach rumgefahren zu dritt und haben uns damals den ganzen Urlaub verdient. Und da kann ich euch Storys erzählen. Wir sind dann mit den Autos losgefahren und haben uns Sport draus gemacht. Damals waren ja Traveler Checks noch so die Währung.
Ja.
Und Sport draus gemacht. Wir versuchen ohne Geld durch den Urlaub, also ohne dass wir Geld, das wir mitnehmen, anbrechen müssen, durch den Urlaub zu kommen. Und dann sind wir immer fest von hier aus nach Göttingen, stellt sich dann die Fußgängerzone, spielst du 50 Euro Mark zusammen, tankst wieder einmal. Dann so ging das ja damals immer von Stadt zu Stadt. Und manchmal hast du auch ein Problem, dass du die Fußgängerzone nicht findest oder da
nicht rein.
Dann weht der Hauch des Todes durch, kein Mensch ist da oder so. Musst du ja immer suchen, Plätze suchen, wo auch Leute sind, ne, damit du so eine Crowd, sagte man, die erspielst, wo du dann auch die Au-pair-Mädchen, die du da auch kennenlernst, immer rumschickst zum Ablaufkassieren. So war da unser Leben damals, ne? Und dann hin und wieder nahm man mal eine mit, ne? Und da hast du Lust mit, kommst du nach München oder kommst mit nach Monaco? Weißt du,
so über kommst du mal mit nach Monaco?
Ja, genau, wo wir gerade hin wollten, aber tatsächlich. Und dann sind wir einfach quer durchgefahren und haben wir haben Momente gehabt, wo wir wirklich keinen gefunden haben, der uns auch nur einen Pfennig geben wollte. Aber es gab auch Momente, zum Beispiel in Mailand vom Dom, erinnere ich noch genau, da wurde gerade umgebaut. Insofern waren da diese Zufahrtsgeschichten da in Italien etwas unübersichtlich und ungeregelt. Insofern konnten wir da bis zum vor den Dom fahren und sind mit den Dingern, haben das Klavier ausgeladen. Und dann war das große Glück, erstmal viele Touristen, das große Glück, dann kamen zwei Nonnen vorbei und haben getanzt.
Ach.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los war. Wir hatten plötzlich 1000 Leute, die uns zugejubelt haben, und die Nonnen tanzten da und wir haben gespielt.
Schön, ich habe eine Gänsehaut hier gerade. Also,
mehr
das ist Geld, ganz schön.
Mehr Geld haben wir unser ganzes Leben bei Straßenmusik nicht mehr verdient. Und mit dem sind wir dann sozusagen haben wir den ganzen Urlaub finanziert. Dann sind wir weitergefahren Richtung Cassis, sagt euch das was? Das ist vor Marseille. Da gibt es einen kleinen Ort mit so kleinen Calons und so kleinen Buchten und einem kleinen Ortskern unten am Hafen mit vielen Restaurants. Und da haben wir es einmal aufgebaut, gespielt, und das machen die Italiener übrigens clever, haben gesagt, pass auf Leute, ihr kommt hier jeden Abend hin, spielt, dafür kriegt ihr hier immer freies Essen und könnt euch da oben hinstellen, da war ein super Platz, ne, unter den Pinien, das ist Grundstück meines Schwagers oder keine Ahnung. So, dann stellt euch da hin und habt Blick auf Meer, aufs Meer, und dann spielt ihr abends hier eine Stunde und kriegt hier immer freies Essen. Also genauso haben wir es gemacht. Dann kannst du dir vorstellen, haben wir da 2 Wochen den herrlichsten Urlaub gemacht, haben Leute kennengelernt, sind mit dem Boot rausgefahren, sind gewandert, haben die, also, ne, das war sozusagen lange geschlafen. Unter den Pinien konnte man lange schlafen, weil die Sonne noch nicht so heiß war und. So, das war natürlich unser, das sind so Camping-Erlebnisse gewesen, die mit der Musik eben ganz echt eng zusammenhängen. Und auf dem Rückweg hatten wir dann eigentlich so ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt. Und dann weiß ich noch genau, auf dem Hinweg gab es ein, da sind wir durch die Schweiz gefahren und da gab es einen Erdrutsch oder sowas. So, da war die Straße gesperrt. Und dann sind wir rechts ab von der Straße, haben uns da hingestellt, haben da gepennt, ne, und schön im Gebirgsbach uns morgens geduscht und so weiter. Das war super. So haben wir gedacht, ey, das machen wir am Rückweg auch, ne? Und sind am Rückweg dahin, wieder gleicher Platz. Da kam sofort der Gendarme, weißt du, der der Ortssheriff und hat gesagt, das ist hier verboten, ihr müsst jetzt jeder 100 Mark bezahlen und lasst euch hier nicht mehr blicken. Ne? So. Und dann haben gesagt, wir haben aber kein Geld und so weiter. Dann haben wir alles zusammengekratzt, unser letztes Geld und hatten dann aber kein Geld mehr, sozusagen für Sprit. Und dann weiß ich noch genau, sind wir irgendwie runtergerollt noch mit Motor, weißt du, das war irgendwo auf dem Pass. Wir sind ja runtergerollt mit dem Motor ausgemacht und irgendwie unten angekommen, ne, so mit dem letzten Tropfen Sprit und wollten dann die Fußgängerzone neu was erspielen. Und das war genau so ein Moment. Da gab es keine Fußgängerzone, da gab es keine Leute, da konnten wir nicht. So, und dann mussten wir leider dann unsere Traveler-Checks einlösen.
Auf den letzten Meter.
Immerhin. Aber wenn du das jetzt ansprichst, dass du da so auch spontan losfährst und man natürlich jetzt auch viel erlebt hat, was würdest du denn, also und jetzt auch als, sagen wir mal, erwachsener Mann, sage ich mal, Stealth Camps, das gibt ja ganz andere Lebens- und Campingkonzepte. Was darf denn auf gar keinen Fall fehlen auf deinen Reisen, wenn du unterwegs bist?
Was ich übrigens noch nicht gesagt habe, sag ich dir gleich, was auf keinen Fall fehlen darf. Natürlich das Klavier.
Ja.
Eine Toilette brauche ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ne? Aber wenn du mit Damen unterwegs bist, dann ist das immer schon eine Sache. Ne? Das ist dann eine andere. Also und es ist ja auch ein Problem, wenn man in die Wildnis dauernd geht. Das ist auch für alle Anwohner irgendwie nervig, ne? Und für alle Leute, die dann, und es gibt ja so Orte, die besonders schön sind, und dann ist da, kommst du nirgends mehr, kannst du außerhalb von 20 Metern da
dich übertreten.
Und das ist dann auch, ne? Also man hat auch eine Verantwortung als Camper, das muss man wirklich sagen, auch was Müllentsorgung angeht. Was habe ich schon von Müll aufgesammelt von anderen Leuten und dann mitgenommen und weißt du und so. Und da muss man echt ein bisschen, also das finde ich ist auch oberste Camperpflicht und ich finde, glaube ich, auch hier in eurem Podcast ist es gut, dass man allen Leuten das nochmal zuruft, dass sie da, wo sie hinfahren, auch das ordentlich hinterlassen. Das machen ja auch viele, weil sie natürlich auch so einen Naturbezug haben. Aber es gibt eben viele Arschlöcher, die das nicht machen. Und deswegen,
die uns die Plätze dann ja auch kaputt machen. Ne? Das heißt, also, wenn jetzt die Einheimischen sagen, so nö, hier wollen wir keine Camper mehr stehen haben, weil die den Scheiß so machen, dann wird die Möglichkeit ja auch so ein Stealth-Camping zu machen immer geringer. Und das ist ja auch doof.
Also, so ist es. Ne? Und man muss sich auch benehmen. Ich finde, man muss sich auch im Ausland benehmen mit den Leuten. Das ist also einfach generell, ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe verschiedenste Arten von Camping gemacht, weil jetzt das Stealth-Camping hier so ein bisschen im Vordergrund ist. Ich habe mit meiner Familie 2006 eine Weltreise gemacht, Backpacker-Weltreise gemacht und zwischenzeitlich haben wir auch Campingautos uns gemietet. Ne? Wir sind zum Beispiel durch Amerika sind wir mit Campingfahrzeugen gefahren. Und das sind dann diese RVs, ne, die man da mieten kann. Da ist auch alles drin und das ist alles super. Wir hatten jetzt keinen wahnsinnig fancy. Die gibt's ja mit Slide-Out und so Riesendinger. Ich habe dann auch Freunde getroffen, die aus Hamburg, die hatten dann so ein Monster, weißt du, die hatten drei Kinder und dann slidest du out. Das ist ja wie eine Wohnung. Mhm. Unfassbar, ne? Dann hast du links und rechts. Und da bist ein bisschen unflexibel, weil die auch so riesig sind. Ne? Wir hatten eher so einen kleineren, aber da war auch alles drin. Und da ist es ja auch sehr viel besser organisiert. Die haben diese State-Parks und haben ihre ganz normalen RV-Parks. Die State-Parks fanden wir immer besser, weil es mehr so Naturparks sind. Also mein Ranger, der aufpasst. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, weil da gab es ja auch so Verkürzungen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
Gibt es
noch. Wisst ihr besser? Auf jeden Fall, das hat uns viel Spaß gemacht, weil die natürlich auch immer eine Sitzgelegenheit haben. Die haben immer irgendwie eine Holzbank und vor allen Dingen einen Grillplatz, den sie auf jedem Platz haben. Du kannst da immer hin. Wir haben da was, kannst dir vorstellen, was wir da gegrillt und gefischt und Marshmallows und was wir da alles gemacht haben am Feuer. Und für die Kinder war das großartig, die waren klein. Die haben dann mit ihren Stöcken im Feuer rumgefuchtelt. Und das war natürlich eine Freiheit. Dann in den Parks auch, diese Yosemite Parks und oder wie meine Kinder gesagt haben, Yosemite.
Yosemite.
und weißt du, das sind natürlich wahnsinnige Camping Erinnerungen auch. Mhm. Und dann habe ich meinen 50. Geburtstag in Schweden gefeiert und da haben wir uns auch so ein Ding gemietet und sind damit hochgefahren, haben uns auch manchmal gnadenlos festgefahren, übrigens wird euch wahrscheinlich auch passiert sein.
Nein. Darüber rede ich nicht.
So, nee, und dann hatten wir auch nette Erfahrungen mit schwedischen Abschleppleuten, der sich dann, als er mich versucht hat rauszukriegen, dann selber auch festgefahren hat, dass er seinen Kumpel anrufen musste, der dann sich oben am Baum festmachte, damit er erst den anderen und so weiter.
Und du hast alle beide bezahlt.
Ne? Ich bin natürlich auch unten an See gefahren, wo ich unbedingt stehen wollte, weil das da so wahnsinnig romantisch war. Und wir da auch einen tollen Abend hatten. Und meine Frau hat schon gesagt, wie willst du denn da jemals wieder hochkommen? Ja, und so weiter. Da haben wir natürlich gnadenlos. So, und dann haben die uns aber rausgezogen und dann hat der uns auch noch Tipps gegeben, wie wir das beim ADAC deklarieren müssen, dass wir da nicht zahlen müssen und so weiter. Also das sind alles so Erfahrungen. Und dann sind wir hoch nach Schweden, an die Westküste, unterhalb von Oslo, also Ober von Göteborg, an den Scheren. Und das war ein traumhafter Platz. Und da sind wir dann auch hängen. Das ist auch so schön am Campen, ne? Wenn du schönen Platz findest, dann bleibst du einfach hängen.
Wenn du mit Zeit reist, ne? Also mit Ruhe und Zeit im Kopf reist und sagst, ich muss nicht, ich kann weiterfahren, aber ich muss nicht, so, das ist total geil.
Ja. Ist dir da wahrscheinlich auch passiert, du hast dir vorgenommen, pass auf die Route und so weiter, und irgendwie kam es völlig anders nachher.
Du, ich wollte nach Portugal, bin nach Frankreich gefahren dann plötzlich.
Oder wie die sächsische Frau ein Ticket nach Porto kaufen wollte und sagte Bordeaux. Und dann aus Versehen falsches Ticket. Die Story gibt es übrigens wirklich. Wieso ich schon noch dort? Das ist in Frankreich und nicht in Portugal.
Ja. Um nochmal auf.
Achso, du wolltest fragen, was auf jeden Fall nicht fehlen darf. Also Toilette darf fehlen, ist kein Problem. Klavier darf nicht fehlen. So. Klar, die ganzen Kochmöglichkeiten und so weiter, das ist schön, aber das kann auch, reicht auch ein Gaskocher. Wenn es schon richtig geil ist, ein kleiner Webergrill. Mhm. Ansonsten mache ich auch auf einem normalen Gaskocher Wasser warm und Spaghetti geht immer. Mhm. Und dann habe ich auch, dann pimpe ich immer sozusagen die Soßen auf. Mit frischen Oliven und Kapern und so. Und dann, ne, so, also man kann schon viel machen im Camp mit einfachen Mitteln, sich das gut gehen lassen. Was wichtig ist, Kälte. Also du brauchst einen guten Refrigerator oder sonst haben wir auch oft gemacht, einfach mit Ice Cubes kaufen und dann in Kühlboxen. Aber abends ein kalter Gin Tonic, das muss einfach sein, oder ein kaltes Bier. So, das gehört irgendwie zur Camper-Idylle dazu. Das ist für mich wichtig, total wichtig. Ansonsten, die Schlafgelegenheiten sind ja immer relativ cool, finde ich so, in so einem Camper. Also man fühlt sich immer relativ geborgen, wenn es regnet, ist es muckelig. Wenn man nicht zu warm ist, also das muss halt so stehen, dass nicht die Sonne mal raus schon rein platt knattert. Gute Belüftung ist gut. Manchmal habe ich auch einfach hinten komplett die Flügel, also komplett hinten auf und einfach nur Mückennetz. Mückennetz wichtig übrigens. Mhm. Die ganze Moskito- und Bug-Repellent-Geschichte, das ist wichtig, finde ich, beim Campen, damit es nicht nervig wird.
Ich glaube, es war der Becher, den du immer in der Hand hattest, oder?
Ja, Becher natürlich immer dabei. Ja. Ne? Also mein Mug. Ich habe immer mein und ich trinke ja keinen Kaffee, sondern Tee. Ich bin absoluter Teetrinker und habe immer meinen Tee dabei. Das heißt, ich bin ständig am Trinken. Und meine Freunde sagen immer, wieso bleibst du eigentlich so schlank? Ja, du frisst wie ein Scheunendrecher. Immer wenn die anderen nicht aufgegessen haben, dann fresse ich das auch immer noch mehr. Ich fresse wie ein Scheunendrecher. Ich nehme immer nicht zu. Warum? Weil ich erstens viel Sport mache und zweitens mega viel trinke. Ich trinke dauernd. Das heißt, dadurch nimmt man da nichts. Klar, im Alter ändert sich der Stoffwechsel ein bisschen, aber das ist so das Geheimnis. Und das finde ich auch das Wichtige am Campen. Weißt du, die Locations müssen cool sein, dann kann man da auch bleiben, wenn man da gut schläft und sich das abends muckelig macht mit Gin Tonic, dann ist alles gut.
Hast du so Lieblingsplätze? Also wo du sagst, du hast Sardinien und Schweden jetzt genannt, aber hast du so Plätze, wo du sagst, so, ey, das ist so ein Ding, das, also brauchst jetzt nicht den Spot zu nennen, das ist ein Geheimnis, ne? Camper verraten da ja nicht ihre Lieblingsplätze, aber so, wo du sagst, so, das ist so ein Ort,
so eine Richtung. Hast du so einen Ort, den du verrätst?
Natürlich.
Ja?
Natürlich.
Ist das so? Das bin ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich bin, wenn ich nach Dänemark fahre, fahre ich an die Kitespots.
Ja, klar.
Ne? Na klar. So alle,
gehst du nach Hans-Holm und sowas wahrscheinlich auch oder Klittmöller oder sowas hoch oder
Klittmöller oben oder sowas, ganz, ne? Ja, genau, um Hans-Holm, genau. Mhm. Oder auch weiter unten. Wir sind auch in Nörre-Verupör und weiß ich was auch, wie die Dinger heißen. Da haben wir mega Kite-Erlebnisse. Ja. Und das Schöne ist, ich durch das Klavier komme ich immer an Plätze, die an die anderen nicht kommen. Aha. Weil einfach die Leute vor Ort mir sagen, pass auf, komm hier mit zu uns, dann kannst du dich da hinstellen und so. Also diese Connection und die Kommunikation ist da auch. Ja. Ich bin eh so ein kommunikatives Kerlchen. Ja. Das heißt, ich mache mir nie so große Gedanken für. Also klar, es gibt so Plätze, die richtig cool waren und wo ich auch immer wieder hinfahren würde, aber es gibt jetzt keinen so wahnsinnigen Lieblingsplatz, den ich nicht verraten wollen würde.
Also bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich in anderen Ländern bin, dann habe ich irgendwie dann inzwischen so einen Platz entdeckt, wo ich denke, so, hoffentlich werde ich nicht bei Park for Night stehen irgendwann mal.
Ach so, ja, genau.
In ein oder zwei Jahren ist es dann aber immer so. Und dann denke ich so, ach Mann, schade, versaut der Platz. Und dann, wo wir gerade gesprochen haben. Ja, doch. Also ich hatte einen Platz auf Sardinien, der war relativ leer. Wir waren irgendwie im Dezember mal da, waren fast den ganzen Monat an diesem Platz, hat keiner sich drum gekümmert, Polizei kam vorbei, hat gegrüßt so, ein Käseverkäufer kam vorbei, das war's.
Und ist auf diesem Parkplatz? War das ein Parkplatz?
Nee, das war unter den Pinien irgendwo in so einer Bucht. Ach, okay. Und das Lustige ist, dann irgendwie nach zwei Jahren war der voll. Und da dachte ich so, oh Mann, schade, 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 schade.
Es gibt wahnsinnig schöne Strände, die sind aber unter Naturschutz. Ja. Und zwar, wenn du da Richtung... Ich sag's lieber nicht, aber da gibt's wahnsinnig schöne Ecken, da weiß ich, da haben wir dann uns hingestellt und haben Weißt du, machst du dir abends einen Salat beim Sonnenuntergang und trinkst ein Glas Wein. Das ist echt. Yeah. Weißt du, das ist doch Lebensqualität.
Total.
Und ein guter alter Freund, ein sehr weiser Freund hat mir immer gesagt, man muss sein Leben mit Erlebnissen füllen, dann ist es ein reiches Leben.
Sehr schön. Amen. Nein, aber man könnte ja auch sagen, lieber 1000 Sterne über dem Camper als 5 Sterne am Hotel. Das geht auch. Aber wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was du jetzt alles so erzählt hast in diesem wunderbaren Gespräch, was ich jetzt noch stundenlang weiterführen könnte, dann ist dein Leben ja alles andere als Piano. Und so heißt ja auch deine aktuelle Tour. Erzähl doch mal, wo bist du denn zu sehen in nächster Zeit?
Ich habe ja meine Tournee jetzt leider abgeschlossen.
Das heißt, die ist vorbei.
Nee, dann kommen wir nach mit den Söhnen. Gehst du ja noch mal ein bisschen
das
noch
kommt
los.
Noch, ja, das kommt alles noch. Ne? Mhm. Ich wollte sagen, meine Solo-Tournee ist abgeschlossen. Die habe ich jetzt durch Deutschland gemacht. Das waren 20 Termine, glaube ich, durch die großen Konzertsäle in Deutschland.
Ja.
Was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat nach der Zeit, weil das waren auch zum Teil Nachholkonzerte und ja, und die Leute haben sich gefreut und ich habe mich gefreut und da war viel los und man ist endlich mal wieder auf der Bühne und das ist schon richtig, richtig toll. Und jetzt haben wir für 2023 eine Tourneepause, was meine Solo-Tournee angeht, beschlossen, so dass ich Frühjahr 2024 wieder auf Tournee gehe. Mhm. Und trotzdem kommen natürlich dauernd, da habe ich noch so Side-Projects, ne? Ich habe jetzt letzte Wochenende war ich in Dubai, habe da gespielt, habe ich erzählt. Dann fliege ich jetzt nach New York, habe da Konzert. Dann, das ist jetzt Ende des Monats, dann moderiere ich nochmal eine Kulturveranstaltung in Dessau, das ist das Kurt-Weil-Fest, was auch mal eine schöne Sache ist, natürlich, sag mal, kleiner, aber feiner dafür. Ne? Und dann bin ich eine Woche mit den Söhnen Hamburgs im Winterhuder Fairhaus in Hamburg, was auch immer eine Tradition ist. Die Söhne Hamburgs feiern Weihnachten, das ist mein alter Freund Stefan Gewildes, der die Nummer 1 Soul-Stimme Deutschlands und Rolf Clausen, ein unfassbarer, intelligenter und sehr spontaner Improvisationsschauspieler. Und wir haben diese Band, die Söhne Hamburgs, und das Schöne ist, in dieser Truppe kann ich mal alles machen, wozu ich Lust habe. Ich kann den ganzen Scheiß, das ist wie ein Kindergeburtstag, ne? Alles, was man so mal als kleiner Junge im Kopf hatte, was man so auf die Bühne bringen kann, machen wir da auch. Und das macht richtig Spaß. Und dann feiern wir sozusagen Weihnachten gemeinsam, singen Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Musikrichtungen und das Publikum wird involviert und so weiter. Das ist von 12. bis 18. Dezember. Dann feiern wir tatsächlich Weihnachten und dann ist, da bin ich noch am Roten Sofa am 30. Dezember. Das ist eine NDR-Sendung hier in Hamburg und in Norddeutschland. Und am 6. Januar habe ich zwei leider jetzt schon ausverkaufte, also wenn Sie es hören, kriegen Sie leider keine Karten mehr, Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das ist das, wow. Das ist Neujahrskonzert. Das wird auch nochmal ein Riesenaufriss, weil da kommen, ne, 16 Uhr, 20 Uhr, sind jeweils 2300 Leute, das
ist wow. Die Bühne. Schön.
Schon mal gespielt in der Elfi?
Bitte?
Schon mal gespielt in der Elfi?
Ja. Ich hab damals im Eröffnungsjahr schon mal gespielt und ich spiele eigentlich jedes Jahr regelmäßig jetzt auch. Und mein Neujahrskonzert ist auch jedes Jahr. Mhm. Das ist dieses Jahr am 6. Januar. Und da kann man jedem nur zurufen, der das hier hört. Wenn Sie Karten haben wollen fürs Neujahrskonzert, dann sichern Sie sich jetzt schon für 2024. Vierter erste 2024 Karten, weil die sind immer sehr, sehr schnell weg. Und das ist ein mega Weihnachtsgeschenk, kann man sich vorstellen. Mhm. Ja, und dann sozusagen mit Karten für ein Konzert, was eigentlich ausverkauft ist, was auch sehr launig ist und was ich auch sehr empfehlen kann. Mhm. Ich hatte ja mal den Bürgermeister zu Gast, mit dem ich vierhändig gespielt habe, der im Publikum saß, den hab ich auf die Bühne geholt. Hm. Ich habe verschiedene, nächstes Mal zum Beispiel singt Tom Gable mit mir. Ah. Das ist ein, der
Deutsche ist Frank Sinatra sozusagen.
Ja, genau. Also Kroner, ein Kroner-König. Yeah. Ne? Ich habe einen alten Kumpel, mit dem ich früher vierhändig gespielt habe, dabei. Also das ist so ein, das ist auch ein schöner Anlass, das Jahr einzuläuten. Und dann habe ich im nächsten Jahr eigentlich nur noch international. Dann habe ich nochmal eine Fernostreise im Frühjahr. Also erstmal Tischtennis-Weltmeisterschaften im Januar, na klar. Dann spielt mein, ich habe, sag mal, hab überhaupt so viel Zeit?
Du kannst so viel du willst.
Ja. Ja, wir können ja schneiden.
Nee, das wird so einfach.
Dann habe ich, über Corona, über Covid, vor Covid hat mich noch ein Mann angerufen, ein ägyptischer Milliardär, der ein Megatyp ist, sehr charismatisch und der.
Der wollte dich adoptieren.
Nee, der hat wollte seinem Leben einen Sinn geben und hat sich vorgenommen, obwohl er noch nie Klavier gespielt hat, in 5 Jahren mit einem Symphonieorchester ein Klavierkonzert zu spielen. Und hat sozusagen die ganze Infrastruktur dafür geschaffen, hat er sich in seinen 17 Yachten und was ich überall seine Lebensbilder, überall Flügel zugelegt, hat in seinem Privatjet steht ein Klavier und hat sich 3 Klavierlehrerinnen, die ihn begleiten und er übt und übt und übt jetzt Klavier, damit er, und das ist nämlich auch am 15. Januar soweit, das Ding auf die Bühne bringt. Das ist jetzt schon 5 Jahre her, dass er es macht. Bloß zwischendrin, so nach vor 4 Jahren, hat er gemerkt, oh, es gibt gar kein Klavierkonzert, was leicht genug wäre für jemanden, der noch nie Klavier gespielt hat. Und dann hat er gesagt, muss mir eins komponiert werden. Und über Umwege, ich erspare euch diese Story, weil erst hatte er einen russischen Komponisten, der dann zurückkam mit einem Klavierkonzert und sagte, that sounded like a horror movie. Das war so, weißt du, so Hurz à la Habe Kerkeling, das konnte man, und der ließ auch nicht mit sich reden. Das wollte er, aber nicht sowas wollte er nicht hören. Und dann hat die ägyptische Klavierlehrerin, die halb Deutsche, halb Brasilianerin ist und in ihrer Jugend im Eiskunstlauf in Nationalmannschaft gelaufen ist. Und damals die Mädchen haben sich Musiken ausgesucht für ihre Küren und da hatte sie, wo die anderen so irgendwie Tchaikovsky ausgesucht haben, hat sie die Stücke von mir genommen und damit die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und die hat gesagt, pass auf, da ist einer, der spielt intuitiv Klavier, der ist Ambassador für Piano, der Botschafter und hat auch symphonisch komponiert schon hier, 7 Zwerge, Filmmusik für Otto Walkes, weiß ich was. Den ruft doch mal an. Und dann hat er mich angerufen und ich habe ihm sein Klavierkonzert komponiert. Das heißt, der spielt jetzt mein Klavierkonzert im Januar in Kairo in der Oper.
Die Premiere deines... Also er ist auch der erste, der das spielt sozusagen.
Der ist der Erste, der spielt. Das war stark. Und das mache ich noch, da bin ich natürlich dabei. Ist natürlich, mit dem Typen unterwegs zu sein, ist so mega. Ich habe mit dem schon, ich habe da einen Abend mit Tom Hanks verbracht. Wir haben, weißt du, solche Typen sind da. Rechts neben die Yacht hat Leonardo DiCaprio, links Louis Figo. Weißt du, du bist ja nur in dieser Klientel dann da unterwegs als kleiner Klimperjack hier, ich als kleiner Pianist. Und er stellt mich mal hier, das ist mein Composer, weißt du. So, und da hast du natürlich einen herrlichen Abend, gibt immer guten französischen Rotwein. Auf jeden Fall, das ist im Januar. Dann habe ich im Frühjahr, Ende Februar, Anfang März, bin ich nochmal auf Südostasien-Tournee. Spiele ich nochmal in Singapur und in Kuala Lumpur, in Manila tatsächlich, da war ich auch noch nie. Das ist auf Philippinen, soll nicht so ganz einfach sein. Jakarta, Tokio und so weiter, deine Ecke. So, und dann kommt der Sommer. Es kommt immer irgendwas. Ne? Ja. Da muss ich meine Bulli-Sachen machen, meine Fernsehgeschichten. Aber sag mal, eine Tournee mache ich nicht nächstes Jahr.
Wie ist denn das mit der Staffel, mit den Bulli-Interviews? Wie sind da die Ausstrahlungstermine?
Das ist ja auf RTL Plus, das ist unser Streaming. Ne? Mhm. Man kann übrigens ein Probeabo abschließen, da muss man nichts zahlen, rufe ich mal hier den Leuten zu. Man kann das mal eine Probeabo reingucken und wieder kündigen, so einfach ist es. Auf jeden Fall ist der erste Gast war Bastian Pastewka.
Super witzig.
Er war super witzig und auch die ganze Folge ist mega gut geworden. Der in diesem Jahr übrigens nichts anderes gemacht hat als LOL. Das ist diese Amazon Prime Streaming-Geschichte gewesen, die ja sehr, sehr erfolgreich war. Dann hat er Wer steht wie die Show gemacht mit Joko und Klaas und meinem Bully Talk. Das heißt, er hat also sehr selektiv sich die coolsten Sachen ausgesucht und da war ich Gott sei Dank dabei. Ich war jetzt auch tatsächlich nominiert für einen internationalen Fernsehpreis, weil sowas gibt's eben auch mit Live-Musik noch nicht so für die Rose Door. Und jetzt habe ich gerade aufgezeichnet Paulina Roginski, da war ich in Berlin mit dem Bully. Und ich hoffe, dass jetzt in diesem Monat noch Sarah Connor dazukommt, was sehr schön wäre.
Toll. Das war toll, ja.
Ja, das vor allem deswegen, weil die richtig gut singen. Ja.
Eben.
Die hat die
fantastische
Stimme. Über Paulina war mit Singen überhaupt nichts.
Im Rhythmus klatschen wahrscheinlich so, ja.
Ja, das ist eine entzückende Person. Und, hat ja auch alles gegeben. Aber sie hat gesagt, damals hat sie eher sich für den Sport entschieden. Aber Singen ist nur gar nichts. Auf jeden Fall, das ist auch eine sehr nette, lustige Folge geworden. Die schneide ich gerade hier.
Du hast mit Sarah Connor sagtest du gerade, was ich ganz spannend finde, dein neues Stars on 88, also diese 88 Tasten, also dieses alles andere als Piano, diese Sachen, die Auswahl der Stücke. Ich war erstmal ein bisschen erschrocken, weil du meinen wirklichen Lieblingssong drin hast, Purple Rain. Und da dachte ich so, mal gucken, wie das so wird und so. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es schön, wie du dann irgendwie auch so dein eigenes Ding da draus machst. Also nicht irgendwie so 1:1 irgendwie irgendwas versuchst nachzuspielen und so mit deinen Tasten zu ersetzen, sondern auch so vom Rhythmus, von der Geschwindigkeit und sowas, dass du ein eigenes Ding rausgibst, fand ich super. Hat mir sehr gut gefallen.
Freut mich sehr. Das ist mein Favorite Encore-Stück. Also das spiele ich sozusagen immer als erste Zugabe und die Leute, komischerweise, es ist ja ein ruhiges Stück, aber es ist eben eine Hymne und mit der Historie von Prince. Und ich weiß schon, viele Leute haben mir auch gesagt, er ist eigentlich ein Sakrileg, kannst du nicht spielen, das ist ihm vorbehalten und so. Aber die Leute stehen danach. Das ist echt irre, ne? Du hast ein Konzert gespielt und da geht's richtig zur Sache und High Energy und High Maintenance und was ich was. Und dann setzt du dich hin und spielst ganz ruhig einfach erstmal einen Ton und dann entwickelt sich dieses Stück, diese Hymne und die Leute stehen danach und sind gerührt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Konzertmoment immer.
Ich habe das Gefühl, Julia, klein geht bei dir nicht, ne? Kann das sein? Also bei dir ist es irgendwie so, du bist ja so ganz bodenständig, kommst uns so voll locker gegenüber, aber klein geht nicht, ne? Das muss irgendwie.
Doch, natürlich, doch, ich bin da mit dem Camper, mit meinem T4
selbst mit dem Steinway drin, genau.
nee, in dem T4 steht ja der alte Benz.
Ah, ja, okay.
So heißt es Klavier tatsächlich. Das hat nichts zu tun mit dem Auto, sondern es ist so ein altes
Klavier. Ja, aber das ist ja großartig, dass du irgendwie, ich finde das ganz toll, was du machst und vor allen Dingen, dass du irgendwie diesem ganzen Camping-Thema auch nochmal eine ganz andere Note bringst, aber vor allen Dingen, dass du wirklich auch, man kann, wenn man Glück hat, dich auf irgendeinem Platz auch treffen und das finde ich ganz toll.
Absolut.
Du bist nicht unnahbar, weißt du, trotz dieser Größe, das will ich damit sagen und das finde ich
gar
ganz
nicht spannend. Macht ihr manchmal auch Events? Geht ihr raus und macht mit Leuten irgendwas?
Ja, wir planen jetzt mit dir ein.
Ja, bin ich sofort dabei. Ich komme mit meinem T2 da an, wir machen... Ich mache die Schiebetür auf, ich kann da Musik machen.
Ich habe eine Idee. Lass uns doch mal mit unseren Jungs auf Fehmarn sprechen. Wir haben da einen befreundeten Campingplatz und
da kann man gut kiten.
Weit von Hamburg, da kann man super kiten, da machen wir da irgendwie so ein Ding. Das wäre doch großartig.
Deal. Machen wir ein kleines Konzertchen auf dem Campingplatz. Ey, das gab's auch noch nicht.
Das ist geil.
Mega.
Das ist, was da los ist.
Dann bleiben wir im Kontakt. Das ist ein Traum.
So schließt sich der Kreis, liebe Leute. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald, nächste Woche wieder mal.
Vielen, vielen Dank, Julia. Das war ganz toll. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt mit deinen auch Weihnachtsgeschichten und sowas. Ja. Und ich freue mich tatsächlich irgendwie, schade, ich bin nicht mehr da, aber die Söhne Hamburgs, Stefan Gwildes kenne ich seit den Strombolis. Also ich finde das ein Hammer. Und also das passt ja auch wie Arsch auf Eimer. Ich habe jetzt mir das Moin Moin-Video von dir angeguckt, als du den Moin Moin dann irgendwie mit dem Publikum machst. Das war auch sehr schön. Also auch so energetisch. Das wäre, glaube ich, eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Und ich drücke die Daumen, dass deine ganzen Wünsche so umgesetzt werden, wie du es dir wünschst. Und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank für das, wie sagt man, für das Gespräch?
Ja.
Weiß gar nicht. Für das Podcast-Gespräch.
Für das Gespräch, für dieses schöne Gespräch und für deine, wir sind mit dir auf Reisen gegangen, das war sehr, sehr schön. Wie auch auf deinen Konzerten, von daher bis ganz bald und ja, vielleicht nächstes Jahr auf Fehmarn.
Auf Fehmarn, genau.
Freu mich.
Mach's gut, danke, ciao.
Tschüss.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
So, das war die Sonderfolge, unser VIP-Extra, unser Interviewgast mit Promi-Faktor, den wir schon einmal bei Camperman zu Gast hatten. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal reinzuhören, mal mitzureisen, wie ja diese Promis da draußen so mit ihrem Campinggefühl unterwegs sind. In den Shownotes zur aktuellen Folge haben wir natürlich auch noch ein paar Links hineingepackt, damit ihr nicht nur unseren Promi noch mal ein bisschen genauer kennenlernen könnt, sondern auch noch ein paar Informationen zu aktuellen Aktivitäten und vielleicht auch zu anderen Folgen unserer VIP-Sonderreihe. Solltet ihr irgendwas mit Zeitbezug gehört haben, ignoriert das einfach. Diese Folge ist schon ein paar Wochen alt und sollte in dem Interview irgendetwas mit Pandemien oder so besprochen worden sein, auch das bitte ganz schnell vergessen, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber trotzdem ist diese Folge so wertvoll für uns, dass wir sie gerne nochmal ins Schaufenster gestellt haben und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir in unserem VIP-Spezial den nächsten Promi am Mikrofon haben. Also, bis dahin, ganz liebe Grüße.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.